Er war ein riesiger, tiefgrüner Orioner mit kahlem Schädel und dicken Muskelpaketen in einem mitternachtsblauen Kaftan. Er betrachtete Scott bedächtig und atmete eine erdig riechende Wolke blassorangen Rauchs durch seine große Nase aus.
»Lieutenant Commander Scott«, sagte er, seine Stimme war leise und kaum zu verstehen.
»Scotty für meine Freunde!«
Über Gens Nasenrücken entstand eine kleine Falte, als er mit unterdrücktem Ärger die Stirn runzelte.
»Was kann ich für Sie tun, Commander?«
»Ich hoffte, Sie könnten mir vielleicht eine spezielle Spirituose für meinen privaten Vorrat an Bord der Enterprise besorgen.«
Gens streckte sein Kinn vor, als sich seine Augen verengten.
»Es tut mir leid. Haben Sie gerade gesagt, dass Sie den ganzen Weg hierher gekommen sind, um Alkohol zu kaufen?«
»Ei, ei«,
erwiderte Scott, aber eine kaum wahrnehmbare Schwingung in seiner Stimme verriet die Besorgnis, die plötzlich in ihm hochstieg.
»Aber keinen...«
»Sie sind sich darüber im Klaren, dass diverse Geschäfte an Bord der Station Alkohol anbieten?«
»Ei, ei, aber nicht das, wonach ich suche. Ich,
wenn Sie jetzt sagen, dass Sie hier sind, um nach Mendisa zu fragen, wird Sie mein Mitarbeiter Set aus der nächsten Luftschleuse werfen.«
Die Worte blieben in Scotts Kehle stecken, als er fieberhaft nach einer neuen Strategie suchte. Er war wirklich hier, weil er gehofft hatte, eine Flasche oder eine Kiste von dem seltenen orionischen Aphrodisiakum zu erhalten, in der Annahme, dass er die Anwesenheit außerhalb der offiziellen Föderationsgrenzen zum Kauf nutzen konnte. Unglücklicherweise verriet Scott der steinerne Gesichtsausdruck des Gangsterbosses auf der Empore, dass er weder der Erste mit dieser Idee war, noch der Erste, der gewagt hatte, Gens damit zu belästigen.
»Natürlich nicht!«
Scotts Ausrede war so offensichtlich wie seine Verzweiflung.
»Tatsächlich wollte ich Sie oder Ihre...«
Er sah sich in der geschlossenen Gesellschaft von Sträuchen um, die sich ihm langsam näherten.
»Verehrten Kollegen, darum bitten, mir etwas Exotisches zu empfehlen.«
»Etwas Exotisches«,
wiederholte Gens mit einem in die Breite wachsenden teuflischen Grinsen im Gesicht.
»Ich schätze, wir haben da tatsächlich etwas für Sie, Commander Scott.«
Er drehte sich um und brüllte durch den Raum.
»Reek, komm her!«
Einer von Gens schäbig aussehenden Spießgesellen stapfte von seinem Tisch auf der anderen Seite des Raumes herüber. Gens zeigte in die Richtung, aus der er kam.
»Bring mir die Flasche!«
Der schmutzige Halunke drehte sich wieder um, fegte eine Flasche vom Tisch und tapste mit ihr erneut in Richtung der Obelisken. Als er an Scotts Seite trat, befahl Gens,
»Gib ihm die Flasche!«
Reek sah Scott an und versuchte, ihn mit seinen durch den Rausch erweiterten Pupillen zu fokussieren. Dann sah er entgeistert auf die Flasche in seiner Hand und warf Gens einen flehenden Blick zu, der ihn finster erwiderte. Eingeschüchtert hielt Reek Scott die Flasche entgegen, der sie ihm aus der Hand nahm. Der Chefingenieur starrte sie für einen Moment an, dann öffnete er den Korken und schnüffelte am stechend riechenden Inhalt.
»Gütiger Gott, Mann, damit kann man ja Dilithium spalten. Was zur Hölle ist das?«
Der Typ neben ihm schwankte hin und her und rülpste. Mit einem tiefen Gurgeln brachte er krächzend heraus.
»Es ist grün.«
Dann beugte er sich vor und erbrach sich auf Scotts linkem Stiefel. Scott rief sich die Erinnerung an seine Sternflottengrundausbildung an der Akademie ins Gedächtnis, die er vor über 20 Jahren absolviert hatte. Er stand still und tat so, als sei nichts geschehen. Er wich nicht zurück, sondern hielt tapfer seine Position, während er den Augenkontakt mit seinem Gastgeber nicht unterbrach. Gens nickte ihm zu, augenscheinlich zufrieden mit dem, was er gesehen hatte.
»Trinken Sie es nur bei guter Gesundheit, Commander.«
»Werde ich, danke. Was schulde ich Ihnen?«
»Sehen Sie es als Geschenk an«, sagte Gens. »Ich mache nämlich keine Geschäfte mit Typen aus der Sternflotte. Zu viele Komplikationen.«
»Richtig«, erwiderte Scott. »Ich verstehe. Ziemlich großzügig von Ihnen.«
»Wissen Sie«, fügte Gens hinzu, »wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt ganz schnell...«
»Verschwinden«,
ergänzte Scott enthusiastisch.
»Eine hervorragende Idee.
Scott hob seinen Stiefel aus der Pfütze von Reeks Erbrochenem und schüttelte die größeren Stücke ab. Er hob zum Abschied kurz die Hand mit der Flasche, mit dem mysteriösen grünen Schnaps, und ging ohne ein weiteres Wort. Zed schloss zu Scott auf, als er die Treppe zum unteren Deck erreichte.
»Kann ich darauf vertrauen, dass Sie den Weg alleine finden?«
»Ei, ei, verlassen Sie sich drauf.«
Trotz Scotts Zusicherung blieb Zed den ganzen Weg zurück zur Luftschleuse in seiner Nähe und begleitete ihn auf den dahinterliegenden Gang. Er zeigte sein salbungsvolles, rabenschwarzes Grinsen.
»Hat mich gefreut?«
Scott war schon auf dem halben Weg den Korridor hinab in das Innere der Station, als er endlich hörte, wie Zed zurück in Gens Schiff ging. Erst als er um eine Ecke bog, erlaubte Scott sich ein tiefes Seufzen und ein unhörbar gemurmeltes
»Wichser!«
Rana Desais Füße fühlten sich an wie bleierne Gewichte. Sie kam sich vor Erschöpfung nur noch wie eine Hülle ihrer selbst vor. Eigentlich hatte sie bereits vor 2 Stunden zu Hause sein wollen, aber wie so oft hatte ein neuer Haufen Arbeit auf die letzte Minute diesen Abend zu einem weiteren einer schmerzhaft langen Reihe von Abenden gemacht, die sie im Jack-Büro auf Vanguard verbrachte. Als sie um die Ecke zu ihrem Quartier bog, bereitete sie sich auf den Gesichtsausdruck ihres Freundes vor. Sie hatte ihm mitteilen wollen, dass sie sich verspäten würde, weil sie und 2 ihrer Anwälte wieder einmal Überstunden machen mussten. Aber sie hatte nicht einmal die Zeit für diesen kurzen, privaten Moment gefunden, um die schlechten Nachrichten zu übermitteln. »Er wird es schon verstehen«, hoffte sie. »So ist dieser Beruf nun einmal, das weiß er.« Ihre Tür glitt auf, als sie sich näherte, und sie betrat ihr Quartier, in dem ein schwaches Aroma von gegrilltem Fisch in der Luft lag. Am Esstisch blieb sie stehen. 2 noch immer brennende Kerzen waren fast bis auf den Docht heruntergebrannt. Auf ihrem Platz stand ein sauberer Teller, eingerahmt von glänzendem Silberbesteck. Ihr Wasserglas war voll. Eine offene Flasche Jadot Puy Fouissé stand neben ihrem tulpenähnlich geschwungenen Weinglas. Race stand am großen Fenster auf der anderen Seite des Raumes und schaute hinaus. Er trank die letzten Tropfen aus seinem Weinglas und sagte, ohne sich umzudrehen, »Ich habe ohne dich angefangen.«
»Das sehe ich.«
Desai nahm die Serviergabel in die Hand und stach damit in ein unberührtes Seebarschfilet, das bereits längere Zeit kalt war und vernachlässigt in der Mitte des für 2 Personen gedeckten Tisches stand. Sie legte die Gabel parallel zum Filet zurück auf die Servierplatte.
»Es tut mir leid, dass ich so spät komme«, sagte sie und
schenkte sich ein halbes Glas der weißen Spätlese ein. »Aber das ist alles nur Penningtons Schuld.« Race sah immer noch aus dem Fenster. Sie nahm ihr Glas, umrundete den Tisch und leistete ihm Gesellschaft. Sein Schweigen zu deuten, war für sie noch immer eine Herausforderung. Aber seine Laune wahrzunehmen, war inzwischen einfacher geworden.
»Was ist los?«
Er sah mit einem abwesenden Gesichtsausdruck auf den Grund des leeren Glases in seiner Hand.
»Schlechte Nachrichten aus der Heimat.«
Sie legte eine Hand auf seinen Arm und drehte ihn sanft zu sich herum.
»Was für Neuigkeiten?«
»Meine Mutter.«
Schmerz hatte seine normalerweise starken und stoischen Gesichtszüge verzerrt.
»Bei ihr wurde die Minok-Krankheit diagnostiziert.«
Desais Stimme war ein bestürztes Flüstern.
»Oh nein, wie lautet die Prognose?«
Rays Stimme brach und schwankte, als ob er keine Luft mehr bekam.
»Es geht zu Ende. Ein paar Monate hat sie vielleicht noch.«
Er bemühte sich, ruhig zu atmen, und stieß die Luft durch zusammengebissene Zähne aus, als er sich vorlehnte und seine Stirn an das Fenster drückte.
»Und ich bin hier, am Arsch der Galaxie.«
Die Minok-Krankheit war ein degeneratives neurologisches Leiden, das noch immer die Nachkommen der ersten lunaren Siedler verfolgte. Die Symptome wiesen einige Ähnlichkeit mit anderen, nicht so schlimmen Erkrankungen auf, und darum wurde die Krankheit häufig nicht erkannt, bis der Patient in die letzte Phase eintrat. Die Opfer der Minok-Krankheit blieben auch in dieser letzten Phase fast immer bis zum Schluss bei klarem Verstand, aber unglücklicherweise bestanden ihre Symptome hauptsächlich aus schrecklichen Schmerzen. Wenn überhaupt, war der einzige mildernde Umstand, dass diese letzte Phase nur sehr kurz war. So kurz begriff Desai, dass es nur eine kleine Chance gab, dass Race die Reise zu seiner Familie auf dem irdischen Mond rechtzeitig schaffen konnte, bevor das Ende kam.